Herzlich willkommen allerseits zur ersten Ausgabe von Politikwissen, dem Podcast des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck. Mein Name ist Thomas Walli und in der ersten Ausgabe beschäftigen wir uns mit einem schon recht heiklen Thema, nämlich mit dem Thema des Lobbying in der Europäischen Union. Der Europäischen Union oder der Politik im Allgemeinen wird ja eher nachgesagt oder sehr oft vorgeworfen, dass sie mächtigen Lobbyorganisationen sehr rasch nachgibt, zum Beispiel der Autolobby, Chemielobby oder auch der Agrarlobby, was auch immer. Ich habe heute die Gelegenheit und die Ehre, mit einer ausgewiesenen Expertin in diesem Bereich zu sprechen. Bei mir zu Gast ist Doris Diallo. Doris, es freut mich sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung. Es ehrt mich natürlich, den ersten Podcast da zu begleiten und Gast zu sein. Und ich freue mich schon auf die Fragen.
Doris, du bist ja Assistentin oder eigentlich Head of Office im Büro vom Europaabgeordneten Michel Raimond von den Grünen. Head of Office, was ist das genau? Was machst du da genau?
Die Übersetzung ist klassische Büroleitung. Ich bin einer der akkreditierten parlamentarischen Assistenten im Parlament. Von uns gibt es ungefähr 2000. Jedes Abgeordnetenbüro, also alle 751 der Parlamentspräsident, das ist eine andere Struktur, aber die 750 Abgeordneten haben im Schnitt 3 akkreditierte parlamentarische Assistenten und jeweils eine Person, die die Büros leitet. Büroleitung heißt, momentan haben wir eine Praktikantin, eine Pressesprecherin, eine Kollegin, die den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten betreut und den Kulturausschuss und die Delegation zu den Maschrek-Staaten Iran und Arabische Halbinsel. Ich betreue schwerpunktmäßig den Wirtschafts- und Währungsausschuss, bin für das ganze Budget verantwortlich. Bei uns im Büro, also Büropauschale, Reisen, Abwicklung, Einstellung und Zeugnisse für Praktikanten und natürlich auch, wir haben ja Satellitenbüros in den Wahlkreisen, da jeweils, wenn wir vor Ort einen Pressesprecher haben oder Praktikanten in Wien zum Beispiel, der Abgeordnete ist aus dem Burgenland, deshalb eher Ostösterreich, Wahlkreis natürlich ganz Österreich, aber eher natürlich Ostösterreich, Wiener Raum im weitesten Sinne. Das sind so grob meine Zuständigkeiten und natürlich Vertraute, das engste Vertraute des jeweiligen Mandatars ist eine sehr Aufgabe, wo man auch dafür bezahlt wird, dass man gewisse Informationen für sich behält und im Zweifelsfall den Abgeordneten auch berät.
Und im Zweifelsfall die Informationen mit ins Grab nimmt.
Da tut man gut daran, weil auch jeder Abgeordnete hat natürlich eine Halbwertszeit. Wie Sie wissen, schaffen es 50% der jetzigen, also wir bestehen ja kurz vor den Europawahlen im Mai 2019, das sind 50% der Abgeordneten, die keine zweite Mandatsperiode oder Legislaturperiode erreichen oder von der eigenen Partei nicht aufgestellt werden. Und wir im Hintergrund der Mandatare werden von der Europäischen Union bezahlt oder fallen unter dasselbe Schema wie EU-Beamte, sind aber immer nur mandatsbezogen. Also meine Verträge gehen von 2014 bis 2019 und zwar bis Ende Juni. Und da ist natürlich der Abgeordnete, man steht und fällt mit dem Abgeordneten.
Zu deinem persönlichen Werdegang und deinem Leben in Brüssel kommen wir später noch einmal.
Gerne.
Du bist ja auch Lehrende am Institut für Politikwissenschaft, sozusagen also auch ein Fuß innerhalb der Wissenschaft im akademischen Bereich. Du bist auch an der Donau-Uni Krems tätig, auch am MCI, wie ich gelesen habe. Du hast auch zahlreiche politikwissenschaftliche Paper und Bücher verfasst und herausgegeben. Vor allem schreibst du da über das Europäische Parlament, kommst du da raus, arbeitest da und hast auch über den Europäischen Auswärtigen Dienst geschrieben und immer wieder schreibst du über Lobbying in der EU. Dein nächster Sammelband kommt, wie ich gut recherchiert habe, 2019 auf den Markt, zusammen mit Margarete Richter und er trägt den Titel Lobbying in the European Union. Kannst du uns jetzt kurz den Begriff Lobbying umrahmen? Was ist Lobbying? Woher kommt dieser Begriff?
An und für sich, wie man schon hört, also aus dem englischen Sprachraum. Lobby war so die Vorhalle im klassischen Manchester-Parlamentarismus, wo sich dazu mal noch einflussreiche Kaufleute mit Politikern im weitesten Sinne getroffen haben, um sich auszutauschen, diese zu beeinflussen, Legislativprozesse zu beeinflussen. Diese Vorhalle gibt es natürlich in dem Sinne jetzt nicht mehr. In Amerika trifft man sich natürlich vor dem Kongress. Man kann sich auch außerhalb des Parlaments oder außerhalb der Institutionen treffen, aber diese Vorhalle ist eher sinnbildlich gedacht. Lobbying ist der Interessensvertretung im breiteren Sinne und hat natürlich auf EU-Ebene an Dynamik oder an zugenommen, je mehr Legislativprozesse auf die supranationale Ebene wandern oder je mehr die Integration in den einzelnen Bereichen fortschreitet. Und dadurch ist es halt nun mal so, dass Lobbying auf EU-Ebene mehr Sinn macht mittlerweile als wie in den einzelnen Mitgliedstaaten.
Voilà. Ich habe auch in der Recherche den Begriff gefunden, Brüssel sei das Mekka der Lobbyisten. Ist da etwas dran?
Nicht nur etwas, sondern immer mehr. Man vergleicht Brüssel mittlerweile mit Washington D.C., da in erster Linie die schiere Zahl der Lobbyisten oder der Inhouse-Lobbyisten, man muss unterscheiden, hat jemand ein Büro in Brüssel oder wirklich eine Aktionsfläche, wo Lobbying Brussels-based stattfindet oder arbeitet man mit Consultancies oder mit Law-Firms zusammen. Man spricht davon, dass es ungefähr 20.000 bis 25.000 Lobbyisten mittlerweile sind. Da liegt man schon sehr gut und in der Nähe von Washington D.C. Um ein Beispiel zu nennen, durch das Programm der jetzigen Kommission, also der Juncker-Kommission mit dem digitalen Binnenmarkt, hat sich das digitale Lobbying oder ICT-Lobbying natürlich oder Silicon Valley in Brussels natürlich vervielfacht. Man spricht davon, dass die Ausgaben, was Google, Facebook, Netflix, Pinterest investieren, um 250% gestiegen sind, allein in den letzten zwei, drei Jahren. Die Dimension ist enorm und es ist sehr, sehr viel Geld im Spiel, vor allem bei den großen Playern. Sie haben ja, Herr Walli, schon eines erwähnt, also gibt natürlich das Big Business, aber da fällt Bankenlobbying, eines der größten Lobbyisten, Automobilindustrie, Chemieindustrie, wie wir jetzt bei der Einwegplastikrichtlinie gesehen haben, Chemieindustrie, stark daran interessiert, dass man natürlich weiterhin Strohhalme, Plastikbesteck verwendet und dann halt der kleine Spieler, NGO, aber nicht mitunter eben sogar erfolgreicher. Das interessiert mich. Wie kann man Lobbying-Erfolg messen?
Ja. Das heißt, die maßgeblichen Akteure, die Lobbying betreiben, sind einmal also wirtschaftliche Stakeholder, also Firmen, Unternehmen, Dachorganisationen von Unternehmen, aber dann auch Umweltverbände. Wer noch?
Ja, wenn Sie es klar durchdeklarieren, gibt es eben diese große. Für mich, ich habe begonnen, über Lobbying zu schreiben, weil damals dieser große Skandal, Cash for Amendment, also Geld für Law, Geld für Gesetze, das war 2011. Und damals habe ich mir Gedanken darüber gemacht, stimmt das? Muss man irgendwas entmystifizieren? Muss man klarer trennen zwischen Korruption und legitimer Interessensvertretung?
Zum besseren Verständnis, dieser Cash for Amendment Skandal war was genau?
Das war damals dieser große Aufruhr, wo Strasser, damals noch EU-Mandatar, eben dabei ertappt wurde. Also er wurde investigative Journalisten haben versucht, Abgeordneten Geld anzubieten und sich dafür einen Änderungsantrag zu kaufen, also dafür Gesetze zu beeinflussen. die bereits im Parlament, also Kommission, Initiative, die bereits im Parlament waren. Und dieser konkrete österreichische Abgeordnete hat sich offen dafür gezeigt und meinte, ja, er wäre damit, ich glaube damals, es ging um 100.000 Euro, dieser Betrag wäre angemessen und dafür würde er im Sinne dieser Interessen tätig werden. Da muss man aber klar unterscheiden, es ist nicht Lobbying, das ist Korruption und er wurde dann auch von einem österreichischen Gericht dafür schuldig gesprochen. Und diese Schieflage ist es, die gehört aufgeklärt. Aber nochmal zurück zu den Big Playern oder zu dem, wer lobbyiert. Und im Grunde begann das Lobbying mit klassisches Verbandslobbying. Also wir sind hier in Österreich, Wirtschaftskammer, Gewerkschaft, also einfach Verbandsinteressen. Mit der weiteren Integration, den weiteren Integrationsschritten, Maastricht war Schlüssler's Ereignis, ging es darum, kamen immer mehr Einzelspieler dann. Ja? Sprich, es gibt die Inhouse-Lobby, ist Verbandslobbying, die älteste Form des Lobbying. Dann die großen Spieler, da sind die größten Spieler die Chemieindustrie, Autoindustrie, Verkehr, Banken, Versicherungen, Alkohol, Tabak, ja? Und die Lebensmittelindustrie. Das sind so die großen. Und da muss man unterscheiden, die nehmen ungefähr 66%, würde man sagen, sind dieses klassische Big Business Lobbying oder Wirtschaftslobbying im weitesten Sinne. Dann gibt es die NGO-Szene, die eben den Rest ausmacht. Und dann gibt es noch das klassische Beratungsgeschäft. Das heißt, kann man sich keinen Lobbyisten leisten, kauft man diese Leistung ein, ja? Das gibt es auf der nationalen Ebene, auf der regionalen Ebene. Und dann gibt es noch ein paar andere Spieler. Das sind Thinktanks, also klassische Verkauf von Ideen. Man kann ja auch die Ideen, die die Juncker-Kommission hat, beeinflussen. Zukunft Europa, ein Riesengeschenk, Geschenk. Die komplette Debatte für die Thinktank-Industrie. Da gibt es auch 5 große Spieler. Dann gibt es, ja, wie gesagt, eigentlich unterscheidet man zwischen NGOs-Szene und dem Wirtschaft. Und da ist eben sehr wohl eine Schieflage. Und da muss man sehr vorsichtig sein, auch wenn man wissenschaftlich damit arbeitet, dass man da nicht in den Duktus hineinkommt, sondern sagt, wann ist ein Lobbyist erfolgreich? Wann ist es nicht mehr Lobbying? Was ist transparent? Wo wandert man auf einen nicht soliden Grat zwischen was ist Korruption, was ist Lobbying? Also da und das sauber zu sortieren, ist wichtig, weil Lobbying gehört zu Brüssel dazu.
Warum eigentlich? Warum gehört Lobbying zu Brüssel? Warum gehört Lobbying zu einer funktionierenden Demokratie dazu?
Es ist sogar in den Verträgen der EU festgeschrieben, dass die Kommission und gerade weil das Institutionengefüge ja Demokratiedefizit oder Repräsentanzdefizit hat, muss die Zivilgesellschaft oder die breite Bevölkerung die Interessen mit in den Legislativprozess, muss im Legislativprozess bedacht werden. Und da kommt dazu, dass der Konsultativprozess auf Kommissionsebene, Hearings auf Parlamentsebene, Expertengruppen aus so einem Graubereich einfach zu diesem Spiel dazugehört. Ein zweiter Aspekt ist, dass es den Institutionen an Staff, also an Mitarbeitern, obwohl man immer sagt, es sind eh schon genug Idioten da oben und kosten zu viel, an und für sich ist die Kommission an der Staff, hat das Parlament, Sie dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Abgeordnetenbüro zu viert, betreuen aber einen riesengroßen Wahlkreis. Ja. Natürlich bin ich froh, wenn wir einen Wettbewerbsbericht haben, wenn ich Expertise bekomme von einem Lobbyisten, zum Beispiel darüber, über Financial Technology im Online-Banking. Das sind sperrige Sachen, da brauche ich eine ganze Woche, bis ich mir das aneige. Da bin ich lieber, dass jemand kommt und mir erklärt, was ist Robo-Advice. Verstehen Sie? Diese Expertise, Tauschgeschäft, der Lobbyist gibt seine Expertise, der Stakeholder, sei es ein Kommissionsbeamter im Parlament, jemand hört sich das an, um sich ein breiteres Bild machen zu können. Und nur professionelle Leute können in Brüssel überleben. nur professionelle Lobbyisten. Ja.
Das heißt, die maßgeblichen Adressaten, an denen sich Lobbyisten wenden, zu denen die Lobbyisten hingehen, das sind dann mal zunächst die Abgeordneten, die wir jetzt beim Skandal gehört haben, also Abgeordnete werden.
Abgeordneten sind nur dann spannend, wenn sie Berichterstatter sind für einen bestimmten Berichterstatter, jetzt bei der Plastikrichtlinie oder Einwegplastikrichtlinie, von wem wird der lobbyiert? Einerseits von der ganzen Umweltlobby, also die NGO-Seite, andererseits von der chemischen Industrie, ja, die sagt, ja, ist nicht so schlimm, dann, also da geht die Maschinerie, geht aber schon los bei der Kommission, weil ja das Lobbying macht ja nur dann, macht ja Sinn, wenn der Akt, also die Initiative geht von der Kommission aus und dann muss man Monitoring betreiben, was ist in der Pipeline. Und dann geht das Lobbying los. Beim Parlament geht es ja dann nur mehr darum, das Gesetz zu verändern oder Änderungsanträge einzubringen. Und da weiß ein guter Lobbyist, ein professioneller Lobbyist natürlich sofort, wo sind die Zuständigkeiten. Das heißt, einerseits muss der Lobbyist wissen, was ist am Legislativen unterwegs, was kommt auf Schiene in der Kommission, wo im Legislativprozess befinden wir uns, also Prozesskompetenz. Und auf der anderen Seite eine hohe Kompetenz über das Politikfeld. Das heißt, der Lobbyist weiß, im FF, im Schlaf um Mitternacht, den Legislativprozess, und der ist komplex, passt er sofort, okay, da liegt jetzt der Akt, nächste Woche ist es zu spät, da geht das Ganze ins Plenum und wird darüber abgestimmt.
Und wo lernt man das? Gibt es da irgendwo so eine Lobbyistenschule, wo die...
Das ist eine super Frage. Es gibt sogar in Wien gibt es einen Lehrgang, man nennt es nicht Lobbyistenschule. Auch ein Thema, der Lobbyist, der klassische Lobbyist nennt sich nicht Lobbyist. Der nennt sich Public Affairs Manager, Governmental Relations Manager. Auch die klassische Ausbildung an den Universitäten heißt eher Public Affairs Management Master. Und da gibt es eine Ausbildung in Berlin, die sich gut etabliert hat. Und dann gibt es so eine Lobbying School oder Association, wo man so kleine Lehrgänge machen kann. Und es gibt in Wien, ich habe mir das mal angeschaut, wie ist das in Europa, wo kann man als Lobbyist oder Public Affairs Manager ausgebildet werden und was lernt man dann?
Das gibt es tatsächlich.
Es gibt in Wien tatsächlich. Das Interessante ist aber, der Großteil der Lobbyisten war auf keiner solchen Schule. Wenn Sie sich die Personalpolitik von Google anschauen, also Google Head of in Brussels, die heuern in erster Linie Leute aus den Institutionen an. Das heißt, jemand wie ich, ja, ist spannend, weil 12 Jahre in Brüssel, 12 Jahre im Europäischen Parlament, Riesennetzwerk. Was wollen die? Die wollen, die kaufen sich die Kontakte ein, die du hast, und natürlich auch das Know-how. Und das, dass du dich in den Institutionen geschmeidig bewegst. Das heißt, der Großteil meiner Freunde, die das Parlament verlassen haben oder dort nicht mehr tätig sind, sind jetzt Lobbyisten. Ich kann Ihnen 5 aufzählen. Der eine ist bei der Lebensmittelindustrie, ehemaliger Kollege. Der andere Windindustrie. Einer ist eher Tiroler Consulting für die Pharmaindustrie. Einer lobbyiert für China, man kann auch für einen ganz großen Player lobbyieren, der spricht fließend Chinesisch, also gibt alles. Ja.
Wäre das auch etwas für dich?
Das Problem ist, beim Lobbying, ich denke, ich bin der Typ, ich bin nur glaubwürdig, wenn ich hinter einer Sache stehe, sonst ist das natürlich auch schwierig, eine gewisse Begeisterung. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie, da wäre ich komplett unglaubwürdig. Was ich mir schon eher vorstellen kann, dass ich für Menschenrechte oder Afrika-Lobbying im weitesten Sinne, ich bin sehr digital, also affin mit allem Technologischen. Google würde mich interessieren, einfach aufgrund der Strukturen. Habe natürlich aber dann wieder meine Probleme mit der Datenschutzrichtlinie und Data Protection. Lobbying ist was, da würde mich würde eher mal die andere Seite interessieren, außerhalb der Institution und wie weit man überhaupt... natürlich ist es interessant, Auf der anderen Seite ist für mich das Parlament die spannendste, die dynamischste und für mich als von meiner Persönlichkeitsstruktur her der richtige Ort. Universität und Parlament zusammen sind meine Heimat, also Europäisches Parlament. Und wenn es mir möglich ist, würde ich dort das genauso weitermachen wie bisher.
Du hast vorhin erwähnt, dass es ein schmaler Grat ist zwischen Lobbying und Korruption. Also wo hört Lobbying auf, wo fängt Korruption an? Was passiert auf EU-Ebene, um da klare Regeln vorzugeben, um da klar unterscheiden zu können? Da ist die Grenze.
Was für mich erstaunlich ist, und diese Institution wird ja mal als träge bezeichnet, oder das, der ganze Apparat, das Gefüge. Ich bin seit 2006 in Brüssel. Seit diese Skandale, also 2011, das 11er Jahr war unangenehm mit vielen Lobbying-Skandalen im weitesten Sinne. Das war ausschlaggebend, dass Österreich jetzt ein Lobbying-Gesetz hat, und zwar ein sehr gutes.
Ja. Das heißt ein staatliches Gesetz.
Ein auf nationaler Ebene. Da wurde nachjustiert, auch aufgrund dieser Cash-for-Amendment-Affäre, wo ein österreichischer Abgeordneter involviert war. Das ist schon mal gut. Gleichzeitig kam danach, also ich zähle jetzt die Regelungen auf, der Verhaltenskodex für Abgeordnete, was darf ein Abgeordnete? Darf er Geschenk annehmen? Was darf er daneben arbeiten? Also wenn er im Industrieausschuss ist, darf er gleichzeitig ein Digitalunternehmen haben? Muss man das deklarieren? Solche Dinge.
Das ist ein Kodex nur für die Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Das geht noch viel weiter. Es gab den Verhaltenskodex, also dieser wurde eingeführt und verschärft. Das nennt sich Abgeordnetenstatut. Mit dem Abgeordnetenstatut gab es dann auch ein Assistentenstatut. Das heißt, auch ich falle unter den Kodex durch die Nähe zum politischen Mandatsträger. Dann wurde verschärft komplette Transparenzinitiative, das heißt das Transparenzregister, Lobbyingregister, wo sich die Lobbyisten eintragen, um Zugang zum Parlament oder zur Kommission bekommen, also diesen Badge-Eintritts oder überhaupt. Da gab es vorher zwei einzelne Register. Das Parlament hat Buch geführt über oder hat ein Register gehabt für Lobbyisten und die Kommission. Das wurde zusammengelegt. Das Register, wenn man sich das vorstellt, da war in den Anfängen, also ich glaube 2011 waren vielleicht 4.000 Lobbyisten eingetragen. Jetzt liegen wir bei 12.000. Ja? Das heißt, es ist auch mittlerweile für die Lobbyisten selber interessant, dort eingetragen zu sein.
Aber das heißt ja dann auch, wenn du vorhin gesagt hast, es gibt ungefähr 20.000 Lobbyisten, das heißt, es gibt immer noch 8.000, die nicht eingetragen sind.
Nein, man muss es so sehen, das tragt sie, zum Beispiel wenn Google sich einträgt, dann sagen die, okay, für Google sind in Brüssel 7 bis 8 Leute tätig und dadurch ist die Zahl hoch. Also ich kann Google einmal zählen. Aber wenn ich die Lobbyisten, wenn ich One Man, One Lobbyist mache, sind es natürlich sehr viele. Und da ist die Frage, wie zu welcher Zahl komme ich. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel Kellogg's nimmt, Kellogg's hat in Brüssel 6 Leute.
Also diese Müsli-Dinger?
Naja, Kellogg's ist in Convenience Food, macht nicht nur Müsli, Pringles, da ist alles, Schokopops. Dieses ganze zuckerhaltige Zeug, das die Kinder in der Früh essen, was nicht notwendigerweise dazu führt, dass sie, das eher der Grund dafür, warum die Kinder im Schnitt immer dicker werden, also zwar Kleinkinder. Ja, solche Probleme gibt es auch. Aber um davon abzukommen, die Frage war, wo ist jetzt, was war noch alles? Es gibt mittlerweile in der Kommission für Kommissare, eine weitere Schieflage war, was darf ein ehemaliger Kommissar machen? Ja? Das hat ein Momentum bekommen, da gibt es mittlerweile eine Abkühlungsphase von 3 Jahren für den Kommissionspräsident, weil damals 2016 Barroso zu Goldman Sachs gewechselt ist, ja? Und da kam auch wieder Momentum hinein. Die Kommissare selber müssen nach, die haben eine Abkühlungsphase, was dürfen die danach, dürfen die direkt in die Wirtschaft wechseln, weil eben die Barroso-Kommission davon bitte von 26 Personen neuen direkt in die Wirtschaft gewechselt haben. Solche Dinge. Also Verhaltenkodex, Transparenzinitiative, gleichzeitig Transparenz über das, was danach passiert, ein ganz wichtiges Moment, und Deklaration der finanziellen Interessen. Und momentan sind wir auf einem guten Weg, dass wir ab in der nächsten Legislaturperiode ein verpflichtetes Transparenzregister bekommen, wo man sich eintragen muss. Ja? Das heißt, es geht schon in Richtung Lobbying Law auf supranationaler Ebene, und das ist sehr ambitioniert, wenn man sich den Zeitraum anschaut.
Ist es auch ein Problem, dass die unterschiedlichen Akteure, die Lobbying betreiben, also die unterschiedlichen Verbände, Organisationen, Unternehmen, die sind ja unterschiedlich groß, dass die unterschiedliche finanzielle Mittel zur Verfügung haben? Weil ich kann mir vorstellen, Microsoft, Google haben sehr viel mehr Lobbyisten als zum Beispiel ein kleiner Umweltverband oder ein Menschenrechtsverband.
Ja, wie geht, sagen wir so, das, der wirtschaftliche Erfolg von Google oder von der Tabak- oder Alkoholindustrie, der ist ein Faktum, ja. Die Frage ist, wie gehen die Institutionen damit um? Die Kommission sagt, ja, trotz dieser Schieflage müssen wir natürlich da was tun. Und finanziert in einem großen Ausmaß diese unterrepräsentierten Interessen, sprich die NGO-Szene bekommt Geld von der Kommission, um die Interessen überhaupt vertreten zu können. Das, auf gut Tirolerisch, stinkt natürlich der Wirtschaft, den anderen, die sich ihr Lobbying selber finanzieren. Auf der anderen Seite, um die Pluralität der Interessen oder allgemeine Interessen, Konsumenteninteressen, zivilgesellschaftliche Interessen, überhaupt in einem 30-prozentigen Ausmaß in Brüssel oder auf supranationalen Ebene vertreten zu sehen, ja, ist es eine gute Möglichkeit, um das zu gewährleisten. Aber da gibt es natürlich auch kritische Stimmen. Ja.
Aber es liegt dann schlussendlich immer am einzelnen Abgeordneten, wem er jetzt vertraut oder wem er jetzt eher zuhört. Ob er jetzt der Tabakindustrie zuhört oder einer anderen Industrie, das ist immer dann die Sache des einzelnen Abgeordneten.
Ja, die Abgeordneten kommen ja nicht aus dem Off. Ja. Es gibt die Scharnierfunktion der Parteien. Wie kommt man zu einem Mandat? Oder wenn man jetzt, okay, das Parlament kenne ich am besten, ich kann auch über die Kommission sprechen. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil da ist nicht so genau klar, welcher politischen Gruppierung der einzelne Beamte oder Schreibtischstädter, der mit dem Dossier befasst ist, angehört. Insofern ist das Parlament sicher in der Entscheidungsfindung das transparenteste Organ, weil auch direkt den Bürgern verpflichtet. Das, was wichtig ist in der momentanen kritischen Situation innerhalb der ganze Diskurs in der Zukunft Europas, erscheint mir, dass die Prozesse transparent sind und dass die Bevölkerung das Gefühl hat, Teil von dem zu sein. Und deshalb ist diese Transparenzinitiative sehr, sehr wichtig. Und auch, ich glaube, jeder Bürger da draußen versteht, wenn der Abgeordnete, sagen wir, das ist ein Sozialdemokrat und man lobbyiert in eine gewisse Richtung, dass diese Person geneigt ist, gewisse Interessen eher zu integrieren. Ja? Das heißt, das ist sehr transparent per se, sich ein breites Bild zu machen, mit den verschiedenen Interessen, die am Tisch liegen, zu sprechen und zu sagen, ja, okay, was, oder Gespräche kommen eh immer weniger vor, sich die Positionspapiere durchzulesen, sich ein Bild zu machen, das finde ich sehr seriös in der Mandatsauffassung oder wenn ein Beamter damit befasst ist, in der DG Trade mit TTIP oder irgendwas, ja, natürlich. Wo sollen die Informationen herkommen? Natürlich von der nationalen Ebene. Ein Hauptinteresse haben die Mitgliedstaaten. Das heißt, das sind eigentlich die Hauptlobbyisten, wenn man ehrlich ist. Und dann gibt es natürlich die einzelnen dominanten Player, sprich größere NGOs wie Amnesty International, die haben natürlich Einfluss. Greenpeace hat Einfluss. Wenn Sie sich die Plastikrichtlinie anschauen, da hat die Chemieindustrie nicht gewonnen. Wer hat da gewonnen? die bösen Strohhalme und die Verschmutzung der Meere. Wenn Sie sich diese Lobbying-Kampagne anschauen, dann war der kleine, würde man sagen, der kleine David gegen Goliath, David war erfolgreich. Trotz weniger Mittel, trotz übermächtiger Industrieinteressen, weil die Bevölkerung da draußen Probleme erkannt, ist vielleicht nicht gut, wenn wir alles wegschmeißen. Und sogar jene, die industrienah sind, haben ein Gefühl dafür bekommen, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen. Und da ist die Bevölkerung, muss man mit hineinnehmen, und da spielen auch die Medien eine große Rolle, dass man sagt, kriegt eigentlich so etwas Sperriges wie eine Richtlinie medial in der europäischen Öffentlichkeit ein Momentum, sodass das, was da an Legislativprozessen passiert, direkt auch zum Bürger gelangt, wieder zurückspielt. Man sagt, ja gut, dass das die EU jetzt regelt. Das ist gut so. Deshalb ist das europäische Projekt gut. Schützt uns vielleicht in manchen Bereichen von uns selber. Von unserer Bequemlichkeit, alles wegzuschmeißen. Verstehen Sie? Und da wird es spannend für mich als Politologin und als politischer Mensch, wo ich sage, wie kann man das aufbrechen? Und da ist jetzt was passiert, wo der Dialog enorm ist. Weil über Lobbying hat vor Jahren überhaupt niemand gesprochen. Und so transparent wie jetzt war das System noch nie. Ja? Die Kommissare müssen jedes Treffen mit Lobbyisten, die Kabinette, zeichnen die auf. Sie können schauen, mit wem sie Timmermans trifft. Können Sie das bei einem Landesrat schauen? Der sagt nicht, ob er mit irgendjemandem von Swarovski auf der Jagd war und da haben sie was plaudert. Verstehen Sie mich? Bei so einem großen Gefüge wie der EU ist es so. Wir verpflichten uns dazu, transparent aufzuschreiben, wen haben wir gehört, um schlussendlich unser Bild zu machen und dann dementsprechend abzustimmen oder Änderungsanträge zu pushen. Bei der kleinen Fraktion ist das nicht möglich. Aber verstehen Sie mich? Sie merken schon, ich werde jetzt emotional, weil das ist die Essenz des demokratischen Prozesses. Ja? Sonst wird Demokratie langfristig nicht funktionieren, wenn man die Leute für blöd verkauft. So geht's nicht. Das sind einfach zu viele, die mittlerweile überall im Internet alles nachgucken können. Sogar der Hinterste im Zillertal weiß, was los ist. Aber wenn er es nur spürt, weiß er es trotzdem. Ja.
Du bist jetzt ja schon einige Jahre im Europäischen Parlament tätig. Wie viele Jahre waren das jetzt?
Ich würde mal sagen, ich habe das Land verlassen, also nur körperlich. Man hört es an meinem Dialekt, ich bin ja immer nur zuzuordnen, ganz klar im Tiroler Unterland. Ich bin damals nach Brüssel 2006 im Herbst mit einem kleinen Bus, da habe ich alles reingestopft und wollte kurz mal bleiben. Oder habe mir gedacht, da bleibe ich jetzt einmal 2 Jahre, weil ich wollte das, was ich gelernt habe auf der Uni, und da habe ich schon mein Doktorat gehabt und eine lange Erfahrung in der Privatwirtschaft, gedacht, ich will es jetzt einfach wissen, wie schaut das wirklich aus. Ich will die Institution von innen sehen, und ich war überrascht. Also
überrascht von was?
Von dem, wie lebendig Legislativprozesse sein können. Mittlerweile liebe ich Änderungsanträge. Ich mag Shadow-Meetings. Ich finde das ganz toll. Initiativberichte finde ich überhaupt am spannendsten, wo das Parlament die Kommission auffordert, tätig zu werden. Ich bin eine absolute Junkie mittlerweile, wie sich die Institutionen weiterentwickeln. Das bewegt mich. Und sobald die Dynamik entdeckt, da wird jetzt eine Institution stärker, zum Beispiel wie der Ausschuss der Regionen oder das Parlament halt wieder Kompetenzen dazu kriegt, das macht für mich Wissenschaft lebendig. Ja, und ich habe dann irgendwann mal angefangen, ich war 2006 oben, dann waren 2009 die Wahlen, dann habe ich nicht so recht gewusst, ob ich die nächste Legislatur weiterhin im Parlament bleiben kann. Dann habe ich gedacht, warum mache ich nicht Wissenschaft? Warum schreibe ich nicht das auf und kombiniere mein Praxiswissen mit meiner akademischen Expertise? Und das habe ich begonnen aus einer gewissen Not sogar heraus. Und dann habe ich nicht mehr aufhören können. Und mittlerweile schreibe ich jedes Jahr Bücher und schreibe mir das da einfach, versuche auch eine breitere Öffentlichkeit damit zu erreichen. Also nicht nur Unis, Lehrer, ich mache viel in der europäischen Bildung. Studenten sind für mich stark spannend, weil das sind die Zukunft. Lehrer sind für mich interessant, weil die lehren der Zukunft, den Kindern das, was die brauchen, um Zukunft und Europa zu gestalten. Deshalb mache ich, sind Lehrer für mich sehr nicht lästig. Das mache ich besonders gern, europäische Bildung. Da mache ich viel. Eigentlich mache ich das fast 60% von dem, was ich halt so sonst so mache, wenn ich gerade nicht 70 Stunden im Parlament bin und meinen Job dort mache. Aber wenn ich Lehrerunis, wichtig.
Wir haben ja vorhin gesagt in der Einleitung, du bist Assistentin bzw. Head of Office eines grünen Abgeordneten.
Ich mache es wie die Lobbyisten, die nennen sie auch nicht Lobbyist, weil das klingt nach nichts, deshalb nenne ich mich Head of Office. Nein, ich bin natürlich Head of Office, aber the brand is the name. Ja? Aber ich kann natürlich, muss ich oft schmunzeln, klingt natürlich, natürlich ist es eine Position, aber natürlich ist es eine Position im Hintergrund. Aber wie sagt man so schön, im Hintergrund lebt sich's gut und mittlerweile habe ich jetzt bald den dritten Abgeordneten überlebt. Also meine, ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das spricht für sich.
Das heißt, du warst ja bis jetzt immer Assistentin von einem Grünen bzw. einer Grünen.
Ja.
Hat sich das so ergeben oder hast du darauf hingezielt oder bist du ein grünes Parteimitglied? Oder wie kam es dazu, dass du so immer für die Grünen
gearbeitet hast? Die Geschichte ist eigentlich ziemlich banal. Ich habe eine Freundin in Brüssel besucht, die hat durch die Außenstelle oder meine, das Landesbüro Tirol, Südtirol, Trentino. Und Tirolbüro, das haben eine Bürogemeinschaft, um die Interessen der Region zu vertreten. Ja, und da habe ich gerade eine Krise gehabt und die hat man wohl öfter im Leben, es ist ja nicht alles so lustig. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich verlasse das Land. Ja. War aber vorher schon auf der Uni und Privatwirtschaft, wie erwähnt, also ich war ja lange Tirolwerbung, weil vorher Tirolwerbung. Discover für 20 Leute zuständig und in der bösen Ölbranche war ich auch. Also. Und habe mich dann beworben, ich bin da eine Woche bei ihr geblieben, dann sage ich, du komm doch nach Brüssel. Sag ich, ja, ist eh super, weil ich habe dazu promoviert. Ja, und dann habe ich Blindbewerbungen geschickt an 7 Abgeordnete. Da waren 3 Deutsche drunter. Nein, es waren 2 Österreicher, der Rest waren deutsche Abgeordneten. Und dann hat sie eben die Frau Lichtenberger, die ich damals noch nicht gekannt habe, zurückgemeldet. Dann habe ich aber an dem Abend, habe ich gehabt, das gar nicht so ernst genommen und habe erst verspätet zurückgeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin jetzt nicht klassisch, ich komme eher aus der Entwicklungspolitik und mit den Grünen. Also ich war schon in der NGO-Szene ein bisschen tätig, aber jetzt nicht klassisch grün bewegt. Na, das passt mir eh gut, weil Verkehr und Tourismus sind in einem Ausschuss. Ja, und dann kam es dazu, dass wir waren uns grün, unter Anführungszeichen, wie wir uns getroffen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, versuchen wir es miteinander. Ja. Und dann war 2009 die Wahl, da haben wir dann knapp gewonnen mit den Briefwählern, das war eine Zitterpartie. Bin aber zu meiner Abgeordneten gestanden, weil sie mir als Person sehr nahe steht oder immer noch nahe steht, wir sind immer noch befreundet. Ja, und dann ging die nächste Legislatur los. Parteibuch habe ich bis heute keines. Ja. Ist ja nicht notwendig in meiner Funktion, weil wir im Hintergrund, die Leute im Hintergrund schon eine Nähe haben zu dem jeweiligen Programm der Fraktionen, weil sonst wäre es ja komplett absurd, sonst kann man das ja auch nicht. Man muss aber nicht alles teilen. Ja. Wichtig ist, dass man Profi ist in seinem Job, die Sachen ordentlich macht, die Ausschüsse betreut. Und wie gesagt, also diese Leute, diese 2000, oder die ja ähnliche Funktion ausüben im Parlament wie ich, haben alle, sind alle top ausgebildet. Magister, Doktor, 4, 5 Sprachen. Also das Assistent klingt bei uns wirklich nach nichts. Aber ich würde mal sagen, ist ja klar, dass sie die Abgeordneten da Rennpferde einstellen und nicht irgendwelche Statisten.
Das heißt, wenn sich jetzt jemand für einen ähnlichen Job wie den deinen interessieren würde, was würdest du demjenigen oder derjenigen raten? Was für eine Ausbildung ist nötig oder welche Kontakte sind nötig?
Das ist natürlich ein Job da, wo man schon sich blind bewerben kann. Das ist momentan immer schwieriger, weil Sie dürfen nicht vergessen, es drängen sehr viele nach Brüssel. Also für meinen Job bewerben sich so in der Woche schon 8 Leute. Und es gibt da große Dynamik zwischen den Institutionen. Also Leute gehen in die Kommission oder kommen dann von der Kommission wieder zurück, waren eine Zeit in der DGDEFCO, also für Entwicklungspolitik, und dann gehen die zu einem Abgeordneten, weil dort der Zeitvertrag war, oder gehen sogar zu einer anderen Fraktion. Was man schon braucht in dem Job ist Belastbarkeit, ein gewisser Geist der Servilität, also schon auch, dass man sagt, ja okay, man unterstützt den Abgeordneten und man drängt selber nicht in den Vordergrund, und dass man wirklich ein breites Wissen hat. Aber natürlich kann man das erlernen, aber an und für sich die Ausbildung als Politologe mit einem Schwerpunkt EU-Integration. Also der Großteil meiner Kollegen, mit denen ich zu tun habe, auch von anderen Fraktionen, sind Politologen, Politologinnen, Juristinnen, Philosophen. Was sehr wichtig ist, sind die Sprachen. Also ich komme mit dem, dass Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, ich spreche mittlerweile sehr gut Flämisch oder Niederländisch, weil ich dort lebe, also dort mein Alltag, meine Freunde sind Flamen und Wallonen, also ja, ich spreche mittlerweile, glaube ich, besser Deutsch, besser Französisch und Flämisch, als ich Deutsch spreche, weil mein Deutsch ja ein dialektisch gefärbtes ist, also regional gefärbtes, so dass in Brüssel die mich immer nennen, ja, das ist ja die lustige Ösi, das hört man ja gleich. So, meine deutschen Kollegen erkennen mich natürlich sofort und können mich zuordnen. Was mir Spaß macht, bin gern Österreicherin und Tirolerin nur lieber.
Ist auch nicht schlecht, immer gleich zugeordnet werden zu können.
Nein, man steht ja auch für die Region. Also ich habe mir über meine Identität, solange ich nur in Österreich gelebt habe, nie Gedanken gemacht. Da habe ich gedacht, ja, okay, lebe halt da, ist super, passt. Seit ich in Brüssel oder in Europa, ich lebe ja nicht im Ausland, ich bin ja innerhalb der EU tätig, seit ich dort bin, bin ich natürlich die Österreicherin. Wenn ich in ein Taxi einsteige oder wenn ich in einer Runde sitze mit Belgiern, sagen die, ja, das ist so schön, sie waren da schon Skifahren oder sie waren da. Ich spreche jetzt viel mehr für mein Land und stehe auch symbolisch für meinen Kulturkreis und überlege mir natürlich auch genau, was ich tue, weil ich will ein gutes Bild von meinem Heimatland oder meiner Nation in Brüssel abgeben. Ich bin natürlich auch stolz auf das, das darf man auch sein. Die anderen sind auch stolz auf ihren. Es gibt ja auch viele, auf das man stolz sein kann. Vor allem ist das ein sehr schönes und ein sehr angesehenes Land.
Und was würdest du so sagen, was ist das Spannendste an deinem Job?
Vielleicht fünf Sachen, weil ich spreche immer, ich habe schon abgefärbt von den Abgeordneten, ich rede mittlerweile Weile genauso viel. Das Spannendste sind natürlich immer die Menschen. Das macht mich glücklich, dass ich im Nebenbüro sind Skandinavier und in dem anderen Büro ist ein deutscher CDU-Abgeordneter neben mir. Die Vielfalt ist enorm. Dann die Lernprozesse, die entstehen durch den interkulturellen Austausch. Das heißt, dieser Austausch mit den anderen EU, mit Personen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, dass ich jeden Tag schlauer nach Hause komme, als wie ich das Haus verlassen habe. Dann diese Informationen, also für mich als jemand, der ein großes Interesse an dem hat, wie sich das in der EU weiter bewegt, oder auch ein wissenschaftliches Interesse, es kommen jeden Tag Informationen rein zu mir. Ich muss in keine Bibliothek, ich krieg Briefings, Einladungen von Thinktanks, dann Policy Papers, wo Sachen drinnen stehen, die du in keiner Zeitung liest. Oder es kommt der Dynamik. Heute habe ich ein geleaktes Dokument zu dem Brexit einfach über Twitter bekommen. Ja? Einfach vor einem Kollegen. Er hat gesagt, boah, es gibt jetzt einen Leak, wir wissen, was da drinnen steht.
Was steht da drin?
Ich habe es noch nicht gelesen, weil ich da den Podcast mache. Da denke ich mir, wow, ich bin aufgeregt. Jetzt lese ich dann am Abend. Und das, verstehen Sie mich, ich kriege die Infos, und was ich schon dazu sagen muss, es ist das Niveau, auch wenn es in den Zeitungen meistens runtergeschrieben wird und die EU macht nur Blödsinn und was weiß ich, mit der Bananen und diese ganzen dummen Beispiele, die dann Einzug in den Boulevard, in die Boulevardpresse finden, das ist ja
die
nur...
Die Burkenkrümmung.
Ja, das ist ja keine Ahnung, aber warum? Das muss man erklären. Das mit der Gurkenkrümmung hat einen Grund. Wenn ich die Gurken versende, ist es besser, ich habe nicht alles krumme Gurken, weil wenn die gerade sind, habe ich mehr Platz in der Kiste. Und ich will ja viele Gurken in die Kiste tun und nicht nur die krummen eine, dann habe ich ja, da geht es um Versand, da geht es um Logistik, da geht es um Geld. Ja, ganz einfach. Und das ist ja wurscht, wenn die Gurke gleich schmeckt, kann sie ja gern gerade sein. Wenn es nicht komplett manipuliert ist und keine Nährstoffe mehr drinnen hat. Aber das sind so, oder Öllämpchen und der Blödsinn. Im Großen und Ganzen ist es nur wo, auf EU-Ebene, was die Ausbildung der Leute anbelangt, der Umgang miteinander, die Suche nach Kompromissen, das ist so ein hohes Niveau und ein angenehmes Niveau, dass man sicher auf der nationalen Ebene, in nationalen Parlamenten oder in den Politikbetrieben, auch in der regionalen Ebene, das findest du dort nicht. Und was für mich auch wichtig ist als Mensch, ich sehe jeden Tag mindestens 10 Leute, die besser sind wie ich, die bessere Ausbildung haben, die mehr sprechen wie ich. Das heißt, ich bin nur überhaupt keinem Ziel angelangt, weil es gibt so viele Top-Leute, die mich jeden Tag challengen und das tut mir gut. Ich will ja nicht jetzt schon an die Pension denken. Ich will bis 80 Jahre tätig sein, will mich messen, aber dann bitte mit guten Leuten, wo ich wirklich sage, wow, jeden Tag hat man die vor sich und das tut meines Erachtens gut, ja. Weil da wird man nicht überheblich.
Gut, dann noch eine letzte Frage. Es ist jetzt gerade eine sehr krisenhafte Zeit für die Europäische Union. Wo siehst du die EU in 10 Jahren?
Ich habe an und für sich diese ganze Zukunft der EU-Debatte, finde ich nicht schlecht, weil sie für Öffentlichkeit sorgt, aber an und für sich steht außer Zweifel, dass die EU die nächsten 10 Jahre das sie weiter integriert haben wird, bis dahin sicher keine weiteren Mitglieder aufnehmen wird. Also die Erweiterung ist man momentan, glaube ich, bis man von was reden will. Wir haben jetzt 2018, wir reden von 2028, keine weiteren Erweiterungsschritte. Brexit sagt man, bis da alles in irgendeiner Form, gesetzlich, Details, bis das entflechtet ist, dauert es bis 2030. Man muss bei der EU immer in größere Schritte denken. Was mir Hoffnung macht für die nächste Legislaturperiode, und ich denke eher in Mandatsperioden, also ich bin schon 2019 bis 2024, ist es, dass wir während dieser Zeit einmal die Präsidentschaft Deutschlands haben und die Präsidentschaft Frankreichs. Und wenn dieser Motor läuft, und der ist meistens ganz gut gelaufen, und es gibt, ich tippe auf eine Vertragsdebatte oder Vertragsrevision, also dass man Lissabon nochmal aufknackt in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode, dann schaut, wie machen wir weiter. Aber an und für sich steht dieses europäische Projekt auf sehr soliden Füßen, auch wenn es momentan einen Abtrünnigen oder einen Ausreißer gibt. Aber nur weil man, wenn eine Gruppe von 28 jemanden verliert, muss man nicht notwendigerweise die ganze Gruppe jeden Tag in Frage stellen. Weil in der Gruppe auch Kohäsionskräfte jetzt wirken, dass man sagt, nein, wir sind eine gute Gruppe. Es will jetzt zwar einer weg und das ist blöd gelaufen, aber wir machen weiter und wir werden noch viel stärker. Wir müssen jetzt nur konsolidieren und dann geht es weiter. Aber das Projekt als solches sehe ich überhaupt nicht gefährdet. Eventuell nur die Situation in Italien beunruhigt mich. Die beunruhigt mich mehr wie der Brexit.
Warum?
Budgetär.
Da geht es um viel Geld.
Es geht um viel Geld. Und das mit Griechenland war schon schwierig. Aber wenn Italien finanziell, sagen wir mal so, budgetär kollabiert, Das ist eine große Gefahr, wenn man mit den Leuten aus der Kommission spricht und sagt, die haben ihre Notfallpläne. Also die was das Budget abwickeln, aus der DG Budget, die sagen zu mir, du Doris, wir haben Notfallpläne für den Brexit en masse. Wenn wir das jetzt im November nicht mehr wuppen, haben wir schon Plan B. Versteht? Die EU, da sitzen keine Stümper. Ja. Aber das zweite Problem ist, dass Italien die Dynamik oder mit der fragilen Regierung, ich nenne es jetzt mal fragil, fragil ist das richtige Wort, und der wirtschaftlichen Situation, das ist bei so einem großen EU-Mitgliedstaat schwierig.
Jetzt ist mir doch noch eine Frage eingefallen. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du immer in Mandatsperioden nach vorne denkst, ja. Also jetzt schon von 2019 bis 2024 denkst. Das heißt, du rechnest damit, ab 2019 wiederum im Parlament zu sitzen, also nicht als Abgeordnete, als
Mitarbeiterin. Das ist eine lustige Frage, die mich natürlich beschäftigt.
Beziehungsweise, was machst du, wenn es nicht so ist? Es gibt ja keine Garantie, dass Michel Raimond zum Beispiel wiedergewählt wird.
Der ist schon Geschichte. Okay. Ja. Und zwar hat er ja öffentlich schon erklärt, dass er aus privaten Gründen 2019 nicht oder auf einen hinteren Platz, einfach nur solidarisch und um die Partei oder den Wahlkampf zu unterstützen. Für die Spitzenkandidatur hat der jetzige Parteichef Kogler gesagt, er geht ins Rennen und führt die Restgruppe, es gibt ja die Partei auf der nationalen Ebene, in dem Sinne im Nationalrat nicht mehr. Das heißt, die Möglichkeiten sind einerseits mit dem neuen Abgeordneten, man geht davon aus, dass ein Mandat möglich ist. Ich gehe davon aus, dass zwei möglich sind. Das weiß man aber erst und man darf natürlich, da muss man auch vorsichtig sein, die Wahl ist erst im Mai. Ja? Davor weiß man nichts, weil man muss schon an die Bürger entscheiden lassen, das Wahlvolk, für was sie sich dann schlussendlich, was sie wollen. Nicht? Und bei mir ist es so, da bin ich mittlerweile relativ abgebrüht und cool. Ich kann mir mehrere Varianten vorstellen, dass ich sage, ich mache das weiter, aber in einem geringeren Ausmaß, bleibe im Parlament als Head of Office, mache aber mehr im bildungspolitischen Bereich, mehr im akademischen Bereich, weil mittlerweile einfach ich merke, dass mir das super viel gibt als Mensch oder mich bereichert. Gleichzeitig gibt es Angebote außen, bösen Lobbying, und zwar habe ich auch zwei Angebote wenn man gut und böse kann man nicht sagen, ich habe eins von der NGO-Szene, aber ich habe zwei von der Industrie, die mich abwerben wollen aus meiner soliden Position. Man arbeitet sich da ja einen Ruf im Haus. Jetzt ist es so, die Industrie, wenn ich ganz ehrlich sein darf, ist natürlich spannender, weil sie zahlt wesentlich besser. Ich hätte ein Auto, ich hätte wesentlich mehr, ich habe dann Mitarbeiter, die mir zuarbeiten, und die Gehälter sind wirklich sehr unterschiedlich. Also in der NGO-Szene, das ist bescheiden, da muss man schon höher dann oben sein. Und im Industriebereich, im klassischen Business-Lobbying, da geht mehr. Ja. Jetzt gibt es für mich nach all den Jahren aber keinen Grund, dass ich das tue, außer monetärer eventuell. Ja. Aber ich würd sagen, die dritte Möglichkeit ist, dass ich einfach in die Institution selber wechsle. Also wir haben das Recht, nach 10 Jahren eine Passerelle zu machen. Das ist so, dass ich von dem, dass ich jetzt noch politisch irgendwo zuordnbar bin, dann für einen Ausschuss arbeite. Ja. Oder im Ausschusssekretariat, also fürs Parlament als Institution. Da gibt es dann eine kleine Prüfung. Ja, kleine Prüfung ist schwer, aber das traue ich mir zu. Und mein Traum wäre natürlich der konstitutionelle Ausschuss. Das heißt, das ist jener Ausschuss, der Europa weiterdenkt, wo jetzt alles dann drin ist. Wenn man sagt, es gibt einen neuen Konvent zum Beispiel, dann ist das alles in diesem Ausschuss. Und so ein Ausschuss ist Transparenzregister ist in dem Ausschuss. Brexit jetzt, wie viele Abgeordnete. Es wurde in diesem Ausschuss mehr oder weniger darüber nachgedacht, wie tut man jetzt, wenn die 72 britischen Abgeordneten weg sind, zählt man es einfach weg, was hat man für ein Rechenspiel? Dann kam man zu den besten Lösungen, dass es dann künftig 705 Abgeordnete sein wird, dass man ein paar behält für eventuelle Erweiterungsrunden und ein paar für transnationale Listen, und das macht alles der Ausschuss. Das geht sehr in den Bereich rein, in das Gestaltende oder das, was man halt dann auch als Politologin oder jemand mit einer langjährigen Erfahrung, Berufserfahrung, das würde mir sehr gut gefallen, aber das kann, da muss ich die Prüfungen erst machen. Und ansonsten glaube ich einfach, bin zuversichtlich, dass es ungefähr so weitergeht wie bisher. Und nachdem mir das sehr glücklich macht, warum soll ich das ändern? Ja? Wenn es nicht so weitergeht, dann kommt was Neues. Und ich bin gewappnet. Ich habe eine solide Ausbildung an der Uni Innsbruck genossen. Und der PhD von da oder das Doktorat hat mir sehr viel Gutes gebracht.
Das freut mich zu hören.
Ja, kann ich nur sagen, es sind auch viele andere Leute, die hier studiert haben, sehr erfolgreich in Brüssel. Und die Uni hat einen guten Ruf, Innsbruck hat einen ausgezeichneten Ruf, auch in der deutschen Community. Und dann meine ich die Brüsseler Community. Deshalb ist da schon richtig an dieser Universität.
Ja, Doris, du musst jetzt wieder gleich sausen in die nächste Veranstaltung.
Ich bin nicht jeden Tag so wichtig. Manchmal sitze ich einfach im Büro und ein bisschen schreiben oder schreibe was vor für meinen Abgeordneten. Also heute ist eher ein wichtiger Tag, wo ich mich wichtig fühlen darf, aber ansonsten kenne ich meine Rolle in der zweiten Reihe. Und wie schon gesagt, da passt es mir ganz gut.
Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg mit deinem Beruf, viel Freude, ja, und auch viel Erfolg mit deinem Buch, das jetzt herausgeht.
Bitte kaufen.
Bitte kaufen, bitte lesen vor allem. Das war ein sehr interessantes und sehr aufschlussreiches Gespräch. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Kann ich zurückgeben, finde ich tolle Initiative, das mit dem Podcast, und verabschiede mich jetzt. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja.